You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Wir sind angelangt bei Episode 246 vom German Gunners Podcast. Wir gehen geradeweg auf die 250 zu und sind zumindest in der Premier League weiterhin gut in Form. 4:1 gegen Newcastle am vergangenen Wochenende. Das hat ein wenig die Niederlage in der Champions League überdeckt, aber es ist eine Menge noch zu tun und zu reparieren, auf alle Fälle, was den Europapokal betrifft. In der Liga läuft es gut und es gibt trotzdem, auch wenn wir jetzt wieder eine spielfreie Woche haben, einiges zu besprechen. Viele positive News, ein paar nicht ganz so positive News. Das wollen wir in dieser Episode auf alle Fälle sezieren und besprechen. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian.
Ja, guten Abend. Hallihallo.
Frisch zurück vom London-Wochenende natürlich. Deine Bilanz bleibt weiterhin gut. Ganz kurzer Erlebnisbericht beziehungsweise ein paar Eindrücke. Was war am beeindruckendsten vom Samstag in London?
Ich glaube insgesamt die Atmosphäre, Stimmung gepaart mit diesem Abendsanstoß 8 Uhr Ortszeit. Ich glaube, das war gesehen oder gemessen an den bisherigen Spielen, die man live gesehen hat, glaube ich, schon was Besonderes, weil es ja auch im Ligabetrieb nicht wirklich so oft vorkommt, dass man das mal hat. Und diese Stimmungsmache von Arteta und Ødegaard halt schon im Vormatch-Berichten und in Pressekonferenzen am Freitag haben sich im Endeffekt 1:1 wiedergespiegelt, vom Weg zum Stadion hin übers Pub und danach halt ins Stadion rein. Ich glaube, die Stimmung war sensationell und das ist wahrscheinlich auch auf den Fernsehbildschirmen ganz gut rübergekommen. Gepaart dann noch mit dieser netten Licht-Live-Show vorm Anstoß, war das auch ganz, ganz nett. Und dann natürlich Newcastle so an die Wand zu spielen und das wirklich so gut zu machen, glaube ich, war schon ein absolutes Highlight.
Ich muss ja offen zugeben, es ist auch verbrieft in der Chatgruppe. Ich war deutlich skeptischer, also dahingehend, dass ich schon gedacht habe, dass wir auch aufgrund der Formstärke in der Liga Newcastle irgendwie schon schlagen. Aber ich habe damit gerechnet, dass die Niederlage in Porto sich deutlich stärker bemerkbar macht. Also zum einen hätte man davon ausgehen können, dass wir auch schon die Niederlage schnell verkraften, weil wir eigentlich in der gesamten Spielzeit bisher nach Rückschlägen immer ganz gut zurechtgekommen sind. Ja, auch nach der Champions League Niederlage in der Vorrunde in Lens haben wir dann City, glaube ich, geschlagen an dem Wochenende darauf oder Liverpool, jedenfalls auch ein Heimspiel danach wieder gewonnen. Jetzt fürs vergangene Wochenende war ich aber skeptischer, weil ich glaube, dachte, dass diese Achtelfinal-Hinspiel-Niederlage schon ein bisschen stärker irgendwie sich bemerkbar macht. Zum einen, weil es halt K.O.-Runde schon ist, also du hast halt nicht mehr ganz so viele Exit-Optionen, du hast jetzt nur noch das Rückspiel. Zum anderen auch ein bisschen in der Art und Weise, wie die Niederlage dann zustande gekommen ist, dahingehend, dass es halt kurz vor Schluss oder eigentlich mit dem letzten Schuss passiert ist und man sich ja vielleicht schon mit dem Unentschieden auch arrangiert hatte in Porto. Und zum anderen halt auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jetzt halt mit Newcastle ich will nicht sagen, ein Team ins Emirates kam, was gut in Form ist. Das sind sie ja nicht, aber was halt irgendwie giftig ist, schwierig zu bespielen eigentlich. Und da war ich halt deutlich skeptischer, dass wir irgendwie zumindest so ein bisschen brauchen, um ins Spiel zu kommen. Also ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass es eher knapp wird, dass Newcastle uns auch viel abverlangt. Und dass wir dann, wie du richtig gesagt hast, in der Art und Weise auftreten, quasi von Sekunde 1 an und auch insbesondere in der ersten Halbzeit ja, eigentlich mehr oder weniger das Spiel auf ein Tor bringen, war sehr beeindruckend und damit hätte ich nicht gerechnet und aus meiner Sicht in dem Sinne klare Weiterentwicklung des Teams in den letzten Wochen, auch mit solchen Situationen halt umzugehen. Und was man ja auch noch nicht vergessen darf, klar, Newcastle hat auch einige verletzte Stammspieler, aber im Prinzip musste ja dieselbe Elf wie aus dem Porto-Spiel wieder ran, mangels Alternativen
Alternativen,
von
ja.
Beginn an. Und da hatte ich dann halt auch damit gerechnet, dass wir in irgendeiner Form vielleicht physisch zu Beginn noch ein bisschen ja schwerfällig in die Partie kommen. Aber im Endeffekt hast du es dann genau richtig gemacht. Du hast halt 60 Minuten, 65 Minuten Vollpower gespielt und konntest dann halt mit dem 3-0, 4-0 auch rechtzeitig halt rausrotieren, die Spieler, die dann halt auch
Ja.
am Mittwoch in Portugal schon gefordert waren. Also eigentlich ideal gelaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das in dem Sinne hat es mich irgendwie auch sehr happy gemacht, und aus viel mehr happy noch als jetzt so ein 6-0 bei West Ham oder ein 5-0 bei Burnley, nach den Niederlagen in Porto dann halt so zu spielen. Und ich glaube halt auch, dass solche Siege dir im Endeffekt viel mehr bringen und auch, und das hat man glaube ich auch ein bisschen auch in der Reaktion so der medialen Nachbereitung gesehen, dass sowas dann doch auch mehr beeindruckt, weil man darf ja auch nicht übersehen, die anderen Fans oder die Fans der anderen Vereine und auch, ich glaube auch Liverpool, Man City spekulieren schon noch immer so ein bisschen darauf, wo können wir gegebenenfalls mal stolpern? Das machen wir ja bei denen halt auch. Und ich glaube, da ist halt dann so ein Spiel nach einer Champions League unter der Woche, dann gegen Newcastle zu Hause mit einem relativ negativen Erlebnis, dann etwas, wo man sagt, ah, vielleicht spielen sie da nur unentschieden oder so. Und dann in deren Art und Weise das zu gestalten, ja, war richtig gut. Also hätte ich nicht mit gerechnet und ja, muss man ganz große Anerkennung ans Trainerteam und glaube ich auch an die gesamte Mannschaft bringen.
Ja, nee, ich hatte bin auch davon ausgegangen, dass es natürlich eine schwere Partie wird. Ich hatte halt so ein bisschen auf diesen Motivationseffekt mit Bezug auf die Niederlage im Hinspiel und den ganzen Umständen, die dazu beigetragen haben, so gehofft, weil ich dachte, das ist immer auch so ein guter Katalysator. Wir haben das auch schon, glaube ich, häufig in den Ausgaben gehabt bei verschiedenen Spielen, wo, glaube ich, Arteta immer ganz gut ansetzen kann. Und ich denke, das ist definitiv auch ein Faktor war. Aber ich meine, wir hatten versucht, während des Spiels zu schreiben, aber der Empfang im Stadion ist einfach eine Katastrophe. Es ist einfach vom Mindset, mit dem man reingegangen ist, einfach wirklich Weltklasse gewesen. Also, wie sehr man es geschafft hat, Newcastle wirklich hinten festzudrücken, sie einfach wirklich so ratlos zu machen, dass auch eine Abwehrreihe, die ja eigentlich zu Beginn der Saison oder im Laufe der Saison eigentlich als eine wirklich der besten der Liga galt, zugegebenerweise natürlich auch verletzungsgeprägt war, so in Verlegenheit zu bringen und halt auch direkt aus dieser Druckszenario heraus auch dann entsprechend die Tore zu erzielen. Das war halt wirklich der Schlüssel, der das Ganze dann halt auch in die Bahn geleitet hat und auch früh geleitet hat und auch dann direkt das dritte Tor zu machen nach der Pause, nachdem Havertz erst das eine liegen lässt, was weiß ich gar nicht, ich glaube vielleicht sogar Abseits gewesen wäre, aber die Riesenchance liegen lässt. Das war halt schon so eine Sache, wo man gesehen hat, dass die Mannschaft halt auch es schaffen kann, in kürzester Zeit wieder einen Fokus zu kriegen nach einer Niederlage in Porto, die wirklich schlussendlich unterm Strich wirklich sehr unglücklich war und auch vom Spielverlauf sehr, sehr frustrierend war. Und das sind halt Faktoren, ich glaube, die auch in der Entwicklung einer Mannschaft auch einen großen Schritt machen können. Wir haben in der letzten Ausgabe davon gesprochen, neue Herausforderungen, Champions League, K.O.-Phase nach langer Zeit, andere Hürden, die man dort überspringen muss und Themen, denen man sich stellen muss. Und genau das ist ja in Porto passiert. Die Taktik von Porto mit den vielen, ja, wirklich überzogen generierten Fouls, mit dem vielen Zeitspiel, mit all solchen Dingen, die dann schlussendlich eigentlich im Plan für Porto zumindest im Hinspiel auch aufgegangen sind. Die dann halt wegzustecken, innerhalb von Mittwochabend zu Samstagabend, was ja auch keine wirklich lange Zeitspanne ist, muss man ja auch wirklich sagen, wenn man mal die Reisezeit auch noch mit einfaktoriert, dann war das dann war das wirklich eine sehr, sehr, sehr reife Leistung einer Mannschaft, die ja, die einfach sich dran gewöhnen möchte, in jedem Wettbewerb immer siegreich zu spielen und zu den Favoriten auf den Titel zu gehören.
Halber Tag Vorbereitung hat der Arteta, glaube ich, gesagt, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass man jetzt die Mannschaft nicht nochmal komplett neu einstellen musste, weil ich glaube, es war von vornherein klar, wie man gegen Newcastle ungefähr spielen muss, spielen wird. Da war also in dem Sinne ja keine vollständige Vorbereitung notwendig, aber wie gesagt, ich hatte halt eher die Sorge, dass wir im Kopf nicht bereit sind und sozusagen das, was auf dem Blatt Papier steht bezüglich Umsetzung, wie wir spielen müssen, ist einfach zu Beginn halt mental und aufgrund der Frische nicht hinkriegen. Aber ich glaube, da hat sich dann auch einfach, ich sage jetzt mal, das etwas dünnere Programm, das wir in den letzten Wochen hatten, noch positiv bemerkbar gemacht. Und wenn man jetzt sieht, dass wir seit Samstag wieder 9 Tage Zeit haben, bis wir Montag halt Abend spielen und nach dem Sheffield-Spiel am Montagabend dann wieder noch ein paar Tage Pause haben, bis es dann Samstag gegen Brentford geht. Das ist natürlich ideal, weil dann in der Tat es relativ schnell geht nach dem Brentford-Spiel dann das Rückspiel halt gegen Porto und dann am Samstagmittag zu Hause halt gleich gegen Chelsea. Das sind dann halt die Taktungen, an die wir uns gewöhnen müssen. Und das geht dann halt im April so weiter, sollten wir weiterkommen, was wir ja alle hoffen. Haben wir halt wirklich das Man City-Spiel am Ostersonntag, dann Luton Mittwoch, Brighton Samstag, dann kommt Champions League, dann Aston Villa an einem Samstag oder Sonntag. Also da kommen dann schon doch relativ viele Spiele und ich glaube, es ist in dem Sinne ganz gut, dass wir gerade ein bisschen mehr Erholung gerade auch zwischen den einzelnen Partien haben, weil ja, wir in der einen oder anderen Pokalrunde nicht mehr dabei sind. Fakt ist aber auch, das kommt uns, glaube ich, momentan sicherlich zugute. Wir sehen aber auch, dass wir, und das hat ja das Newcastle-Spiel, glaube ich, nochmal ganz deutlich gemacht, auf der einen oder anderen Position auch einfach sehr, sehr dünn besetzt sind. Ich meine, streng genommen fallen mit Tomiyasu, Sinchenko und Timber eigentlich die drei Personen aus, die auf der Linksverteidigerposition spielen können, spielen sollen. Da spielt jetzt Kivior, der ja aus meiner Sicht eigentlich primär für die linke Innenverteidigerseite geholt wurde. Ben White spielt eigentlich seit Wochen auf rechts, hin und wieder mal von Cedric abgelöst worden. Also ich glaube auch, ja, solange das in dem Spielrhythmus und mit den Erholungsphasen zwischen den Partien so ist, wie es jetzt ist, geht es, glaube ich, gut. Fakt ist aber auch, die Spieler müssen zurückkommen. Und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass Timber ja jetzt wieder Mannschaftstraining ist. Vielleicht ist es eine Option für den April. Muss man gucken. Aber wir aus meiner Sicht schnellstmöglich dann halt auch die erfahrenen Kräfte wieder zurückbekommen. Partey im Mittelfeld und Jesus auch vorne, glaube ich, kann nochmal eine andere Dimension gegen Porto auch bringen, weil er halt auch ein Spieler ist, der ja auch Champions League-Erfahrung hat, ja so ein bisschen gefehlt, glaube ich, vorne auch in der Offensive dann. Und Jesus ist da vielleicht nochmal ein etwas anderes Kaliber. Was, glaube ich, ein Glücksfall ist, dass diejenigen, die dann auch gerade gegen Newcastle gespielt haben, wieder mit Jorginho im defensiven Mittelfeld und auch mit Kivior auf links, ja, es einfach dann auch gut machen, wenn sie dabei sind. Und es gibt in dem Sinne jetzt kein Formabfall. Und ich glaube, die Leistung der beiden steht so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir die Verletzungen gerade ziemlich gut kompensieren können. Oder anders formuliert, das sozusagen, wenn der ein oder andere Spieler halt nicht da ist und ersetzt wird, dass sozusagen die Systematik und die Struktur der Mannschaft halt nicht komplett verloren geht, was wir ja eigentlich auch in der letzten Saison immer wieder mal hatten, wenn halt Partey nicht dabei war, dass dann halt im Mittelfeld irgendwie was nicht ging. Also ich glaube, da sind wir auch noch mal einen Schritt weiter als Kollektiv, dass jetzt der ein oder andere Ausfall halt sozusagen das Grundgerüst der Mannschaft, die Statik halt nicht komplett über den Haufen wirft.
Nee, tut sie nicht. Wo man trotzdem natürlich, glaube ich, sagen muss, dass wir in gewissem Maße trotzdem für die zweite Reihe noch nachlegen müssen, für die für die kommenden Jahre. Ich glaube, das kann man auch klar sehen. Aber du hast Jorginho schon angesprochen, zum Beispiel als jemand, der im Mittelfeld dann auch ja, eine Position oder eine Funktion mehr gesagt eigentlich auch übernehmen kann. Auch ein Spieler, der du hast es vorher hattest vorher genauso prognostiziert vor dem Spiel. Mir noch beschrieben, dass Trossard raus, Jorginho rein, und genauso ist es ja gekommen an der Stelle. Und es ist ein Spieler für diese großen Partien, für diese strategisch wichtigen Aufgaben. Und das ist meines Erachtens super wichtig, dass du da halt auch ein Spielermaterial hast, auf das du zurückgreifen kannst, was dann auch für gewisse naja, Momente, Aufgaben oder Formationen halt passend ist und auf die du zurückgreifen kannst. Und das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man sowas auch in dem Kader regeln kann, ohne sich da jetzt großartig irgendeine Art Unruhe in den Kader reinzuholen, indem man, weiß nicht, fünf gleichwertige sogenannte Superstars hat, die sich halt dann gegenseitig um die Startplätze kloppen. Also das ist so eine Entwicklung, die, glaube ich, auch ganz ganz interessant wird zu beobachten, wie man das weiterhin schärft für die zweite Reihe. Denn Elneny, der zwar jetzt reingekommen ist am Wochenende, dürfte sehr wahrscheinlich ja nicht weiter in der Beschäftigung sein. Und bezüglich eines Enketia wird man sich auch fragen müssen, geht man ihn nicht lieber ab? Also das sind Punkte, wo ich sage, da müsste man halt auch vielleicht dann mal gucken, wie kriegt man das halt geregelt und in welcher Art und Weise.
Ja, also ich glaube, das ist dann ein Thema für andere Episoden, aber ich glaube, es werden im Sommer einige harte Entscheidungen zu treffen sein bezüglich Vertragsverlängerung, aber auch Abgänge. Wollte ich gleich sowieso noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ich glaube schon, dass in dem Sinne wir jeden gebrauchen können, und auch wenn man jetzt sagt, oder Partey ist ja auch im Mannschaftstraining zurück. Der wird ja dann auch sicherlich in den nächsten Spielen wieder im Kader sein. Ich glaube, selbst mit der Kombination Rice, Jorginho, Partey erstmal mit drei wichtigen Spielern auf dieser Position, die brauchst du dann halt auch vor dem Hintergrund, dass es immer mal wieder kleinere Verletzungen geben kann. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin aufgezählt, wir spielen teilweise drei Spiele innerhalb von 7, 8 Tagen. Da kann halt nicht eine Person alle drei Spiele spielen. Also so oder so musst du da ein bisschen rotieren und auch die Einsatzzeit verteilen. Und das kannst du halt nicht machen, wenn du nur zwei Spieler auf der Position hast. Deswegen halte ich es aus meiner Sicht ist es elementar, dass Tomiyasu und Zinchenko möglichst bald wieder zurückkommen, vor dem Hintergrund, dass wir auch da gegebenenfalls auf der Linksverteidigerposition, aber halt auch ein Backup für Ben White haben, was halt jetzt nicht Cedric ist. Klar, aber im Endeffekt hast du ja vollkommen recht. Es wird einen stärkeren Konkurrenzkampf geben, nochmal in der zweiten Hälfte der Saison. Und das wäre ja eigentlich auch das, was ideal ist, weil in der letzten Saison und auch in den Spielzeiten davor war es halt immer so, da hat dann im Endeffekt nur noch der gespielt, der halt fit war, weil alle anderen verletzt waren. Und ich glaube, auch das wäre ja sozusagen nochmal eine neue Entwicklung in der Mannschaft, wenn du auch in den letzten 10, 11 Saisonspielen wirklich noch um deinen Platz kämpfen musst. Und du hast das Stichwort Nketiah genannt. Aus meiner Sicht ist es für ihn besorgniserregend, dass er nicht mehr erste Wahl ist, wenn Ressus fehlt oder verletzt
Absolut.
ist. Also, und dann
Aber
klar, er kriegt.
zugegebenerweise muss man auch sagen, Havertz ist da jetzt drin. Also
Ja, aber
er
trotzdem.
ist nicht nur angekommen im Verein, sondern hat sich auch als wirkliche Alternative für genau diese zentrale Position halt auch irgendwie durchaus gemausert, ne?
Ja, absolut richtig. Aber es gab halt in der ersten Saisonhälfte dann auch noch die Partien, wo halt Jesus ja auch schon ein paar Mal nicht dabei war, wo Nketiah dann von Anfang an gespielt hat. Und
Ja.
jetzt ist es mittlerweile so, dass, als würde man ihn quasi doppelt bestrafen, das System auch noch darauf ausgelegt ist, dass sozusagen nach rotiert wird. Also manchmal ist Martinelli vorne zentral auf der neuen, Havertz lässt sich dann eher zurückfallen, dann geht Trossard auf die linke Seite, das konnte man ganz gut sehen. Teilweise ist ja auch Saka mal in die Mitte gegangen oder auf links. Also ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Form Infos hätte oder ein Prophet spielen will, aber aus meiner Sicht stehen die Zeichen ganz klar auf Abgang in Nketiah. Auch vor dem Hintergrund, das ist ein anderes Thema, was ja diese Woche, Arsenal bezogen noch es noch gab, nämlich die Finanzzahlen des letzten Jahres, wo man halt auch gesehen hat, dass der Verein weiterhin Verlust macht, der nicht so im Endeffekt nicht ganz, also strukturell nicht ganz so groß ist, wie er dann ausgewiesen wird, weil irgendwelche Rückzahlungen bezüglich des Transfers von Nicola Pepe da noch sich negativ bemerkbar machen, dass er sozusagen einmalige Kosten sind. Man sieht aber an den Finanzzahlen halt auch, dass, glaube ich, die Einnahmenseite wirklich gut ist. Also im Endeffekt steigen quasi die Einnahmen aus sozusagen den Spieltagen. TV-Gelder haben wir ja sowieso mehr Geld gekriegt aufgrund der guten Platzierung. Auch Einnahmen aus Vermarktung, Marketing etc. steigt alles. Was halt aber sozusagen seit Jahren sinkt, sind die Einkünfte aus Spielerverkäufen. Und ich glaube, wenn du in dem Sinne auch eine vernünftige finanzielle Basis und einigermaßen gesundes System wirtschaftlicherseits im Verein haben willst, musst du in diesem Sommer Geld generieren durch Spielerverkäufe. Und da wäre natürlich jemand, der halt, glaube ich, noch 4 Jahre Vertrag hat, englischer Nationalspieler oder zumindest, ich sage jetzt mal, einem erweiterten Kader der Three Lions ist, den musst du dann auch sozusagen abgeben beziehungsweise ins Schaufenster stellen. Und ich glaube, erst nur eine Einnahme, der da mit reinkommt. Ich weiß, andere Namen oder Einnahme, der aus meiner Sicht auch da mit reingehört, ist definitiv Smith Rowe, auch wenn er relativ viel Einsatzzeit kriegt, aber er ist aus meiner Sicht ähnliches Kaliber und könnte halt auch aufgrund seiner Leistung attraktiv sein für andere Vereine. Und ja, andere Bereiche sind dahingehend natürlich Elneny bzw. Cedric, deren Verträge ja eh auslaufen. Aber aus meiner Sicht wird man auch gegebenenfalls nicht darum kommen, den einen oder anderen jüngeren Spieler weiterhin auch noch zu verkaufen. Und letztendlich sind wir sozusagen dann am Beginn einer Phase, wo wir zumindest die Einkünfte aus Spielerverkäufen höher kriegen müssen als in den Vorjahren, aber wir haben halt noch nicht die Superstars, die wir verkaufen können beziehungsweise auch verkaufen wollen. Ich glaube, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Die werden dann in dem Sinne noch geschnitzt, aber ich denke, dass Nketia, Reece Nelson, Aaron Ramsdale Spieler sein werden, wo man lange gedacht hat, okay, gut, die bringen den Verein quasi weiter, aber ich glaube, dass wir auch sozusagen da dann Einkünfte benötigen, um den einen oder anderen Hochkaräter nochmal zu holen. Und wir haben gesehen, was eine Position, ein Spieler, nicht, dass wir nochmal einen zweiten Declan Rice holen müssen, aber es zeigt halt auch, was du mit 1, 2, 3 wirklich guten Spielern als Gesamtmannschaft quasi transformieren kannst. Und im Endeffekt hat es der Liverpool ähnlich gemacht mit Van Dijk, mit Alisson Becker. Und ich glaube, wenn wir sozusagen in der einen oder anderen Stelle wirklich nochmal 1, 2 richtig gute holen und das dann noch ergänzen und das halt nicht alles wieder nur aus irgendwelchen Einkünften aus Commercials und so beruht, sondern man halt auch anderweitig Geld generiert, ist das, glaube ich, sozusagen der nächste Schritt. Aber das ist im Endeffekt dann... Das ist dann eng verbunden auch mit dem Konkurrenzkampf, den wir ja gerade angesprochen haben, vor dem Hintergrund, dass im Endeffekt sich quasi auch jeder anbieten muss und aus meiner Sicht es vielleicht eine Handvoll an Spielern gibt, deren Platz in der neuen Saison halt sicher ist und alle anderen, wenn da halt ein gutes Angebot kommt, wird man gegebenenfalls überlegen müssen. Ich nehme jetzt mal eine Handvoll raus, also sowas wie, keine Ahnung, Martinelli, Saka, Rice, Saliba, Gabriel, White, würde ich jetzt einmal rausnehmen, aber keine Ahnung, ich meine, man kann dann auch darüber diskutieren, ob Leute wie Zinchenko und Tomiyasu mit deren Verletzungsanfälligkeit gegebenenfalls die richtigen Spieler sind für eine Saison, wo du halt auf 3 oder 4 Hochzeiten tanzen willst und oder um 3 oder 4 Titel mitspielen willst. Aber das ist ein anderes Thema. Mir kam der Gedanke nur auch vor dem Hintergrund der, ich sage jetzt mal, vernünftigen finanziellen Situation, in der wir drin sind, zeigt aber auch quasi die Defizite, die uns in dem Sinne noch fehlen, zu einer wirklich eine Top-Mannschaft. Also gerade, dass sie halt irgendwie 10 Millionen nur durch Spielerverkäufe generieren. Und was halt auch noch hinzukommt, wir haben halt ungefähr Gehalt von 235 Millionen Pfund. Sozusagen ist die Gehaltsliste, wenn du es vergleichst mit Man City, 422 Millionen, Liverpool 366 Millionen. Da ja, sind wir halt dann noch
relativ weit.
Weit unten, ne? Genau, aber wir können es auch gar nicht zahlen, weil wir es ja gar nicht finanzieren könnten. Das ist natürlich in dem Sinne so ein bisschen die, beißt sich die Katze halt in den Schwanz, ne? Weil du kannst halt dann auch nicht die Gehälter zahlen, die Man City und Liverpool zahlen. Also musst du sozusagen, kannst du darüber nicht punkten. Also wenn jetzt halt jemand.
Aber Hauptsache, man lobt dann die doch so arg junge und unerfahrene Liverpool-Mannschaft. Das ist im Endeffekt auch.
Ja, also und der League Cup ist jetzt auch der wichtigste Titel in England seit dem Wochenende. Das ist auch klar. Ja. Nee, aber also anders formuliert, wie jetzt sozusagen von der Spielerankommenseite her gedacht, wir können nicht damit punkten, indem wir sagen, wir zahlen dir das meiste Geld. Also das ist auch klar, sondern wir müssen sozusagen mit anderen Aspekten punkten. Oder wir nehmen halt dann in dem Sinne nicht die Top-A-Kategorie an Spielern, sondern sagen halt, okay, gut, die Top-B-Kategorie reicht uns vielleicht vollkommen aus. Also nicht immer einen Declan Rice, sondern sagen, okay, ein Timber, ein Zinchenko bringen die Mannschaft gegebenenfalls, also von dem Kaliber gegebenenfalls genauso weiter. Aber das ist in dem Sinne, und ich glaube aber, dass es in dem Sinne sehr gut sein kann, dass eigentlich nicht alle oder nicht jeder sich seines Platzes sicher sein kann für die neue Saison. Ich glaube, das heizt den Konkurrenzkampf an. Das kann in dem Sinne nur positiv sein. Und ich meine, die ärmste Sau bei allen ist halt Aaron Ramsdale, der würde halt gerne spielen und sich zeigen, kann aber in dem Sinne nicht. Aber da stehen ja die Zeichen definitiv auf Abschied. Aber grundsätzlich haben alle anderen, jetzt mal mit Ausnahme der Torhüterposition, werden ihre Chance kriegen müssen. Allein schon vor dem Hintergrund, dass gar nicht die erste Elf alle Spiele machen kann. Die Frage ist halt auch, ob Raya 4 Spiele in 12 Tagen macht oder ob man da nicht gegebenenfalls doch rotiert oder so. Man kann auch nicht sicher sein, vielleicht verletzt er sich mal, vielleicht geht es ihm nicht gut. Also auch da will ich ja eine Chance für Ramsdale in dem Sinne noch nicht mal groß ausschließen. Aber grundsätzlich wird jeder der einsatzbereiten und fitten Spieler benötigt und muss sich dann halt auch zeigen. Und dann kannst du halt, ja, in dem Sinne 25 Minuten ist jetzt nur begrenzt, aber in Ketya, Reece Nelson sahen halt nicht so fresh aus wie einen Smith Rowe zum Beispiel, der mir nach seiner Einwechslung echt gut gefallen hat.
Definitiv am besten gefallen hat von allen Einwechselspielern. Gut, Eleni kann man ja so ein bisschen rausnehmen, weil er eigentlich immer eher so diesen ruhigeren Part spielt und halt nicht die aufsehenserregenden Szenen hat, halt aufgrund seiner Position, seiner Spielweise. Aber gebe ich dir recht, von Reece Nelson und Nketiah war es jetzt halt nicht sofort dieser Aha-Effekt, wir drängen uns auf. Zugegebenerweise natürlich auch nicht einfach, wenn du dann diese paar Minuten kriegst, aber so bietet man sich halt an. Und wenn man da zum Beispiel den Trossard in den letzten Wochen davor sieht, hat er genau solche Situationen halt genutzt und sich dann halt besser dargestellt, was dann natürlich schon auch einen Qualitätsunterschied halt meines Erachtens dann herauskristallisiert, ne? Natürlich muss man schauen, dass man spielertechnisch, wenn man sich halt weiterentwickeln will, halt auch guckt, dass man die passen. Also es müssen nicht immer die teuersten Spieler sein, obwohl ich der Meinung bin, dass Declan Rice zum Beispiel absolut jeden Penny wert ist und es da auch absolut wichtig war, dieses Geld zu investieren, weil er der einer der totalen Leader dieses Teams ist. Und das von der ersten bis zur letzten Minute in absolutem Vollsprint tut. Und der Rest ist aber oftmals halt wichtig, dass er in das Team, in das Gefüge, in das Spielsystem passt. Und das muss, wie gesagt, nicht der teuerste Transfer sein und der tollste Name. Und Tomiyasu zum Beispiel, jetzt mal seine Verletzungsanfälligkeit ein bisschen beiseite, ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass du einen Spieler nimmst, den vorher keine Sau kannte, der aber in dein System unfassbar gut reinpasst und den du überall gut hinstellen kannst, weil er einfach von seiner Art und Weise und von seinem Charakter halt dazu perfekt passt. Und das sind, glaube ich, Kriterien, mit denen du, wenn du ein gutes Scouting, ein gutes Trainerteam hast, auch eine Menge punkten kannst und eine Menge Vorteile dir selber schaffen kannst, nicht nur im Transferfenster, wenn du dann gezielt auf einen teureren Spieler gehen willst, aber trotzdem es nicht missen willst, auf mehreren Positionen dich verbreitert in der Qualität gut aufzustellen. Und wenn wir das weiterhin gut machen würden, was wir zum Beispiel mit Timber ja auch gemacht hätten in dieser Saison, wenn wir die Verletzung nicht gehabt hätten, glaube ich, ist das ein super Weg, um auch weiter konkurrenzfähig, gut gewirtschaftet eben den Kader zu schmieden oder halt auch immer weiter auf einem gewissen Niveau zu halten.
Ja klar, Edu hat ja schon am Samstag auch gesagt, dass irgendwie diverse Pläne schon bestehen für den Sommer. Ja, und er hat ja auch gesagt, solange wir halt irgendwie keine Tore schießen, würde er sich mehr Sorgen machen, dass jetzt dringend irgendwie eine Neuner geholt wird. Ich sehe aus meiner Sicht eher, dass wir, ja, ich sehe da auch den Bedarf, zum Beispiel auf der Position, halte aber Mittelfeld und Defensive weiterhin für die relevanteren Positionen. Aber vielleicht holt man da halt auch jemanden, wo man sagt, es ist jetzt nicht der riesige Name, der aber vielleicht gut ins System passt. Und grundsätzlich gilt sowieso immer, man kann die Spieler, die man hat, auch noch einen Tick besser machen. Und ich glaube auch, also bei Harvard sind wir noch längst nicht am Ende des Potenzials, was er so quasi hat. Und man wird abwarten müssen. Aber ich sehe schon auch die Notwendigkeit, dass wir nicht wieder in das Declan-Rice-Regal greifen können, sondern dass wir halt irgendwie klug und ich sag jetzt mal, clever Transfers generieren müssen und Spieler zu Arsenal lotsen müssen. Und da helfen natürlich Titel, beziehungsweise ich sage jetzt mal Nähe zu Titeln als Argument auf alle Fälle auch. Genau, also es ist in dem Sinne einiges sicherlich in den nächsten Monaten los. Wir haben ja auch noch parallel ist ja auch noch Europameisterschaft. Das macht es vielleicht nicht einfacher. Am Wochenende haben wir erstmal Pause, weil wir ja erst Montag spielen und ich bin gespannt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was man zu dem Sheffield-Spiel jetzt noch groß sagen kann, außer dass es, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen, das dankbarste Spiel momentan ist, aber es ist sicherlich ein Spiel, wo du eigentlich nur verlieren kannst, weil wenn du gewinnst, sagen alle, ja klar, gegen den Tabellenletzten und schlechteste Defensive der Liga, 13 Punkte. Zerstrittenes Team, was man so liest, kannst du in dem Sinne eigentlich ja nur verlieren. Von daher glaube ich aber, ist es umso besser, dass wir jetzt wirklich eine ganze Woche auch Zeit haben, um auf dieses Spiel uns vorzubereiten. Zumal sozusagen die Konkurrenz ja auch eher einfache Aufgaben hat. City spielt gegen United, wo da hoffe ich fast indirekt schon so ein bisschen auf einen City-Sieg auch. Damit United gar nicht mehr irgendwie noch denkt, da in die vorderen Plätze eingreifen zu können. Liverpool spielt, glaube ich, bei Nottingham, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Also auch einen vergleichsweise, ja, am Samstag um 16 Uhr, vergleichsweise einfacheres Spiel. Und wir können gegen Sheffield ja auch wirklich alles aufbieten, weil wir danach wieder nur bis Samstag Pause haben. Deswegen sehe ich dem erstmal relativ entspannt entgegen. Ich bin gespannt, ob wir in irgendeiner Form mehr zu den Verletzungen nochmal hören. Ich mache mir jetzt grundsätzlich eher Sorgen zunehmend um Sinchenko und Tomiyasu, dass man da überhaupt nichts hört.
Ja, es ist vor allem bei Tomiyasu irgendwie sehr, sehr strange.
Ja, und bei Sinchenko auch. Wenn ich es richtig gesehen habe, war Timber ja wieder im Training zurück. Da kann man aber aus meiner Sicht nicht mit einem Einsatz in baldiger Zeit rechnen. Aber Partey und Jesus, und ich glaube, das sind so die nächsten beiden und aus meiner Sicht, die wir definitiv benötigen. Ja, weil einen Thomas Partey
Ja.
kannst du auch mal in der zweiten Halbzeit gegen Brentford spielen lassen, beispielsweise, und einem
Ja
Rice
gut,
mal eine Pause geben.
also Timber hat man ja offensiv heute auf den Kanälen beworben, wieder im vollen Mannschaftstraining. Ich denke, dass das natürlich seine Zeit jetzt noch braucht, um wieder in den
Man hat ihn
Rhythmus zu
ja für die
kommen.
Champions League gemeldet, also.
Die Intensität muss man aber erstmal wieder aufnehmen und alles und solche Sachen muss dann schauen, wie reagiert er auf die andere Belastungssteuerung und all solche Dinge. Ich glaube, da spielen eine Menge Faktoren mit. Aber es ist gut, dass er wieder da ist. Es zeigt, es geht halt auch an der Stelle voran. Und Jesus war ja schon im Kader gegen Newcastle und dürfte dann halt jetzt auch weiter eben auch am kommenden Montag in der Verlosung mit sein.
Ja, auch gegebenenfalls wieder für einen Einsatz, vielleicht nicht in der Startelf.
Wahrscheinlich auch nicht da.
Ich prognostiziere da die Elf, die gegen Newcastle gespielt hat, 1:1 auch. Ich glaube auch, dass ein Jorginho gegen Sheffield ganz hilfreich sein kann, weil du dann gegebenenfalls etwas mehr Offensivpower von Declan Rice auch bekommst. Werden wir aber in der nächsten Woche dann in aller Ausführlichkeit besprechen. Haben wir für diese Episode noch was? Außer dass jetzt
Ich
auch alle sich
glaube,
überschlagen, weil Erling Haaland wieder getroffen hat, ich
ja,
verstehe
das
es
ist toll.
nicht.
Viel wichtiger ist, im Gunners Pub ist der Außenbereich jetzt überdacht. Das sind die wirklich wichtigen Dinge.
Ja, Wetter war ja in der Tat auch nicht ganz so gut am Samstag dann, ne? Du hattest ein Foto geschickt, da war es ja mittags noch ganz gut.
Ja, es
Drehte
wurde,
dann ab.
ja, während des Spiels, das habe ich gar nicht gemerkt, dass es geregnet hat, weil ich so weit oben gesessen habe, tatsächlich, erst als ich rauskam. Der Weg so ein bisschen nass war. Aber wie gesagt, das ist wirklich vom Vorteil und das sind die wichtigen Dinge. Wenn man sich auf ein Spiel vorbereiten will, kann man schön dort noch draußen stehen. Die Luft ist nicht so stickig, es ist trotzdem ein bisschen angenehmer, warm darunter. Also optimal.
Alles klar. Ja, dann schließen wir doch die Tore für Episode 246 und wir hören uns auf alle Fälle nach dem Sheffield-Spiel wieder. Das ist ja klar. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann zeitlich machen, weil wir ja Montagabend spielen. Also unser regulärer Podcast-Termin am Montag klappt nicht, aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aber wir hören uns auf alle Fälle in der nächsten Woche wieder und dann ja, geht es Schlag auf Schlag. Brentford, Porto, Chelsea innerhalb von einer Woche. Ich sage jetzt mal, das erste Mal Crunch-Time in diesem Jahr. Und
Ich freue mich.
ja, wir gehen da zumindest in der guten Form rein. Aber man muss auch sagen, das Porto-Spiel, das Rückspiel, ist eine Hürde. Ist eine Hürde und ich bin sehr,
Klar.
sehr gespannt. Ich glaube, für den weiteren Verlauf der Saison elementar da weiterzukommen, weil das nochmal einen Push gibt. Aber das ist Zukunftsmusik, werden wir dann in ein, zwei Wochen drüber sprechen. Danke erstmal für diese Episode 246, fürs Zuhören, immer fürs fleißig Mitdiskutieren überall. Wir lesen uns spätestens am Montagabend, kommt gut durch die restliche Woche und durchs nächste Wochenende und dann Montag 21 Uhr in Sheffield, der nächste Schritt. Bis dahin.
Mach's gut. Ciao.